Ihr hört 5 vor 8. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt, dem Podcast über Serien und so. Und es geschehen noch Zeichen und Wunder. Wir haben es wieder einmal geschafft. Vor möglicherweise einer längeren Sommerpause, je nachdem, ob ich Internet bekomme oder nicht. Wir werden es mal sehen. Sind alle da. Hallo Anne-Marie.
Hallo.
Dann der Alex. Hallo Alex.
Hallo, hallo.
Und der Red Dealer, der mir quasi die Möglichkeit des Cube, Giga Cubes, mal schauen. Hey, ich habe jetzt Werbung gemacht für Vodafone. Da möchte ich so ein Ding kostenlos haben. Also wenn Hörer da draußen sind, die bei Vodafone arbeiten, braucht das mal so für 1-2 Monate zum Testen. Ich schicke es auch zurück. Ein Giga Cube mit ein bisschen Internet. So, wir haben 3 Serien rausgesucht.
Schön, dass du meinen Namen gesagt hast. Hallo, ich bin ja auch da.
Ach, hab ich das vergessen? Ich hab doch gesagt, ganz am Anfang, na klar, der Erik, der Red Dealer, oder habe ich nur Red Dealer gesagt?
Vergisst man schon mal beim sich Prostituieren, vergisst man das.
Ja, tut mir leid, genau. Erik, sorry.
Wenn man die Hose runterlässt.
Medienhure Daniel.
Ja. Erike, sorry. Tut mir leid. Wenn ich nichts führe.
Stimmt, du bist ja jetzt Koch, Erik.
Ja. Ich habe zumindest eine Mütze und einen Thermomix.
Das eine schließt das andere aus, aber
nicht. Und ein Tefal Opti-Grill, den ich sehr empfehlen kann.
Hat man beim letzten Mal schon. Ich glaube, das ist ja, wir müssen mal irgendwann einen Koch-Podcast
kann
machen.
Kann ich immer noch empfehlen.
Tefal Opti-Grill. Die erste Serie aus deutschen Landen, Bad Banks. Und da war ich sehr überrascht, so viel darf ich schon mal sagen. Dann
das war jetzt aber ein überraschender Cut. Und
meinst du? Noch ein bisschen langsamer.
Zum Thema.
Das muss ich jetzt die Hörer ein bisschen mitnehmen auf die Reise.
Ja, wirklich.
Von Tefal. Von
du
Tefal
musst
Grill
ist antießen, ohne die Namen zu nennen, was wir heute Serien haben.
Und die Namen zum Beispiel sagen können, der Erik, der ist ja in der Nähe von Ludwigsburg und daher kommen auch die 2 Showrunner, die Serie Bad Banks gemacht haben.
Was soll ich denn das wissen? Keine Ahnung.
Ja, da muss ich mal ein bisschen vorbereiten hier.
Bad Banks, hab's geguckt und war positiv überrascht, das reicht schon. Jetzt haben wir den Titel trotzdem genannt. Und dann eine Serie, da weiß ich die Showrunner auch nicht. Das hat das mit der ersten Serie gemein. Und insofern kommt die nicht aus Deutschland. Das hat das nicht mit gemein. Gibt es Unterschiede. Und das Format ist ungefähr ähnlich von der Laufzeit. Nee, sogar kürzer, glaube ich. Und es ist eine Mischung aus Dramedy und Comedy. Und du wisst doch Bescheid. Die besprechen wir jedenfalls. Die wird Anne-Marie uns vorstellen. Die hat die bestimmt alle schon gesehen, alle Folgen, die es da gibt.
Noch geheim ist. Sozusagen.
Genau, das heißt also, die ist gut dabei. Ne? Das ist ein good girl, die Anne-Marie. Insofern, mal schauen. Und weil es bei solchen Serien immer mal auch so Ausfälle gibt, so Sachen, die nicht so beabsichtigt sind, hat Alex am Ende auch noch eine Serie geguckt. Die ist wiederum näher, weiter weg von Europa denn je, aber trotzdem irgendwie, sagen wir mal, Krimi, es gibt Tote, es gibt Nicht-Tote, ne, die nicht ermitteln, die sind nicht tot, logischerweise. So viel sei verraten, es handelt sich nicht um Zombies.
Aber das ist jetzt eigentlich ein bisschen Quatsch, weil die Hörer, wenn die sich die Folge runterladen, da steht ja schon alles drin, was wir besprechen, oder?
Aber wir haben uns bemüht, dass das honorieren die. Nee, das ist das Vodafone sagt, hey, der bemüht sich ja, um hier diesen Gigawürfel da zu bekommen. Nein, also die nächste ist halt, gab es da nicht auch einen Film, einen gleichnamigen Film mit Sylvester Stallone oder dem anderen, Arnold Schwarzenegger oder so?
Ja, du meinst Collateral Damage, aber es gab tatsächlich mal einen Film, der Collateral heißt, der war mit Tom Cruise und hier ist der andere, ja, da lässt sich Tom Cruise nämlich so als Auftragskiller so rumfahren.
Aber ihr seht schon, das neue Konzept, wir verraten nicht, was für eine Serie war, aber ihr kriegt es euch trotzdem raus, mal schauen. Ja, dann kleiner Rückblick nochmal, weil ich's mal von der Seele reden will. Hat einer von euch eigentlich Haus des Geldes zu Ende geschaut? Casa de Papel, wir hatten es ja beim letzten Mal schon. Na, wie sieht's aus? Erik, hast du weitergeguckt?
Nee, habe ich nicht, aber das werde ich noch tun. Also das hat mir ganz gut gefallen. Ich gucke jetzt gerade Little Weapon, die Serie.
Ja.
Da waren nämlich jetzt auf TNT-Serie irgendwann.
Gut,
noch so
dass
eine
das wir auch mal besprochen haben. Ich wollte eigentlich mein Haus des Geldes, du darfst dann gleich mit deins nochmal noch eine Runde. Anne-Marie, hast du mal reingeschaut eigentlich?
Lass mich auch noch 2 Sätze kurz sagen.
Nee.
Da haben sie bei TNT-Serie mal eine ganze Nacht, da haben sie die erste Staffel komplett, da habe ich aufgenommen.
Das waren 2 Sätze?
Ja, und fand's gut. Bin jetzt in der zweiten Staffel.
Wo kommt das? Gut.
Das kam auf TNT-Serie, da haben sie die erste Staffel die ganze Nacht gezeigt.
Ja.
Und die sind ja aktuell in der zweiten Staffel, die habe ich jetzt auch geguckt, weil das hat dann auch so einen roten Faden, fand ich gut. Also bin ich jetzt wieder dabei.
Alex, wie sieht's bei dir aus? Haus des Geldes, weitergeguckt?
Ja, die erste Staffel, ja. Die zweite muss ich mir jetzt noch gucken. Ja. Das ist erst seit zwei Tagen verfügbar.
Mein Fazit dazu, ich will es jetzt nicht verraten, kein Spoiler und gar nichts. Ich war sehr zufrieden, ich war vom Ende zufrieden. Ich war von der ersten und zweiten Staffel und wer mich kennt, der weiß, ich gucke relativ wenig wirklich auch wirklich zu Ende. Das ist eine dieser Serien, die ich zu Ende geschaut habe und war großartig, hat mir gut gefallen. Hat endlose, wie ein Schweizer Käse, ganz, ganz viele Plotlöcher oder Plotholes. Aber trotzdem, hat Spaß gemacht, auch mit diesen ganzen seltsamen Dingen und seltsamen Zufällen, die da so gerade mal eben passieren, aber insgesamt trotzdem eine sehr, sehr schöne Serie und ich kann gut verstehen, wenn man die mag und ich war von diesem spanischen Format überrascht und beim nächsten Mal, wann auch immer das sein wird, je nachdem wie Vodafone sich da geriert, werde ich mal schauen, vielleicht nochmal eine andere Spanische, da gab es da noch so ein paar andere, die innerhalb dieses europäischen Konglomerats produziert worden waren. Gut, dann Alex oder Erik oder Annemarie, habt ihr noch irgendwas geguckt in dieser langen Zeit zwischen der letzten Aufnahme, was ihr den Hörern unbedingt ans Herz legen würdet? Ja, das haben wir ja schon mitgekriegt. Ich wollte ja nur nochmal dich mit einbinden, dass ich deinen Namen noch kenne. Nicht, dass es wieder heißt, der hat seinen Namen wieder vergessen. Alex, Erik, Annemarie, habt ihr beide irgendwas geguckt in der Zwischenzeit? Was ist hier
los? Warte. Nee, also nur die Serien, die wir heute besprechen.
Über die dritte Staffel Unreal, die läuft ja auch gleich wieder bei Amazon Prime. Die ist wieder sehr viel besser als die zweite. Und sonst gucke ich auch alles.
Du guckst alles erstmal einfach, ne?
Ja,
alles.
Americans ist jetzt wieder angelaufen, die letzte Staffel. Auch sehr gut. Brooklyn Nine-Nine als Comedy. Wieder herausragend. Die hatten ja eine längere Winterpause. Uff. Ja, ne? Und ansonsten. Ach, was ich noch erzählen wollte, ja, was ich mochte. Blackish, die Comedy-Serie von ABC, läuft jetzt, glaube ich, auch nicht jetzt mehr. Läuft noch in der vierten Staffel und die haben jetzt, die älteste Tochter der Familie hat ein eigenes Spin-off bekommen, Grownish, also Grown, wie erwachsen. Läuft bei CW, weil es da ja in die Zielgruppe besser passte. Und da lief jetzt die erste Staffel, ich glaube 12, 13 Folgen. Und das hat mich sehr gut unterhalten. Das war eine sehr unterhaltsame und facettenreiche Coming-of-Age, College, Freshman-Year, Comedy, Dramedy, wie auch immer, die sehr klug war und so viele Sachen, die in vielen jugendlichen Serien wie der erste feste Freund und das erste Mal und vielleicht auch das erste Mal Drogen oder Aufputschmittel oder irgendetwas nehmen, nicht so steif genommen hat oder so, als ob das jetzt nur drei Folgen über ihren ersten Sex machen, sondern es ist halt einfach passiert, so wie es heutzutage ja auch ist. Und ganz viele andere Themen wurden da besprochen. Natürlich der College, die Leute aus den verschiedenen sozialen Schichten, die dort sind. Und das hat mir echt gut gefallen und da freue ich mich auf die zweite Staffel. Und Grownish, kann ich empfehlen. Ja.
Klingt doch gut. Dann kommen wir doch mal zur ersten Serie des Abends und wir reden hier um den heißen Brei, Bad Banks. Und die hast du interessanterweise zuerst geguckt, Erik, oder, glaube ich?
Ja, ich bin da so ein bisschen über die Rocket Beans. Ich verfolge das ja immer mal, so gucke da immer mal ein paar Sendungen, die so produzieren in Hamburg, die ja einen Livestream, einen Live-Fernsehsender haben auf YouTube und auf Twitch. Und da wurde das ein paar Mal erwähnt, dass es das gibt, denn diese Serie hatte zum einen die Premiere auf der Berlinale dieses Jahr. Da wurden irgendwie die ersten zwei Folgen oder so gezeigt. Und zum anderen bin ich ein bisschen aufmerksam geworden, weil die beiden Showrunner, wie vorhin schon erwähnt, der Oliver Kienle und der Christian Schwocho, haben hier direkt quasi ein paar einen Steinwurf entfernt an der Ludwigsburger Medienakademie damals gelernt. Und da hatte ich ja auch schon mal Interviews für meine Kinosendung, wo irgendwelche Leute nominiert waren für einen Oscar und so weiter, für beste Effekte und sowas, die auch von dort kamen. Und ja, die beiden kenne ich jetzt noch nicht. Vielleicht kriege ich sie mal irgendwie zu einem Interview, mal gucken. Auf jeden Fall haben die eine Serie produziert. Das ist quasi so ein bisschen so eine europäische Koproduktion, eine luxemburgisch-deutsch-französische Produktion. Und mich hat dann auch dieser Trailer und dieses Szenenbild ein bisschen neugierig gemacht, was so ein bisschen nach Mr. Robot, genau, ist mir gerade nicht auf den Namen gekommen, weil man sieht so eine verwüstete Situation da mitten in einem Frankfurter Bankenviertel, was so nach irgendwelchen Aufständen aussieht. Und nachdem die Serie so viel Vorschusslorbeeren bekommen hatte in meiner Filterbubble, habe ich dann doch mal den Klick gewagt, denn man konnte die Serie als erstes auch online schauen in der Mediathek, nämlich auf Arte, bevor die sogar im Fernsehen lief. Und dann lief die auf Arte, glaube ich, im Fernsehen. Und jetzt kann man sie immer noch in der ZDF-Mediathek gucken. Und ja, die Serie fängt an. Die Hauptprotagonistin ist Paula Bär. Sie spielt eine Investmentbankerin und sie wird gespielt von Jana Liekam. Eine weitere bekannte Darstellerin ist noch Desiree Nosbusch, die man...
Also jetzt aber verwechselt, also Schauspielernamen und Rollen.
Ah ja, Entschuldigung, ja, genau. Paula Bär ist die Schauspielerin, genau. Jana Liekam heißt sie in der Serie, sowas. Sie spielt eine Investmentbankerin in einer Luxemburger Bank und sie oder ihr Chef macht einen Fehler und dafür wird sie aber als Bauernopfer hingestellt. Also ihr wird der Fehler angelastet und sie muss, sie wird gekündigt und da nimmt die Desiree Nosbusch, die die Leiterin von einer anderen Luxemburger Bank ist, mit ihr Kontakt auf und sagt, hey, junge Dame, also du stehst jetzt gerade am Anfang deiner Karriere und bist jetzt gerade rausgeschmissen worden für einen ziemlichen Fehler. Du kannst jetzt entweder irgendwie Bewerbungen schreiben und gucken, ob es irgendwie klappt. Und ich mache dir da aber nicht viel Hoffnung, weil wenn du da wegen so einem Fehler irgendwo rausgeflogen bist, bis du da wieder was kriegst, das wird dauern. Oder ich besorge dir einen Job bei der deutschen Global Invest in Frankfurt am Main. Aber so nach dem Motto, du musst halt für mich, ja, zum einen für einen Gefallen, also du bist mir einen Gefallen schuldig, du musst da was für mich machen, also ich mache das nicht so von selbst, aber was das ist, das werde ich dir dann noch sagen. Sie lässt sich dann drauf ein und begibt sich halt zu dieser deutschen Global Invest und die bauen gerade so eine neue Abteilung auf, die sich hauptsächlich mit der Investition dann auch in ein größeres Projekt beschäftigen, was sich zufälligerweise Leipzig 25 nennt und sie wollen dann dieses Investitionsvolumen zusammenbekommen, das ist wahrscheinlich so ein geschlossener Immobilienfonds und da müssen sie diese Papiere verkaufen und parallel dazu entdeckt sie aber auch noch alle möglichen dunklen Machenschaften, die dann laufen und es werden auch so nach und nach die einzelnen Teammitglieder vorgestellt, von denen sie dann relativ schnell dann die Chefin wird. Da macht sie sich halt auch nicht gerade so beliebt, dass sie so als Quereinsteigerin in dieses Team plötzlich dann zur Chefin wird und wir lernen dann so die Leute kennen, die zwar im beruflichen Leben so ganz gut funktionieren, aber teilweise dann, wenn sie die Masken fallen lassen und wenn man hinter die Fassade blickt, da tun sich wirklich absolute Abgründe auf. Da hat jeder massive psychische Probleme oder richtige Abgründe, die sich da auftun. Und wohin das Ganze dann geht, man sieht es ja so ein bisschen in dieser Andeutung in der ersten Folge, eben diesen Aufstand, den es da gibt, wo dann so brennende Sachen und sie läuft durch so leere Gebäude oder sowas. Das brauche ich ja jetzt gar nicht zu erwähnen. Also auf jeden Fall, ich fand es extrem spannend, sehr, sehr gut gespielt von allen Darstellern. Das bin ich im deutschen Fernsehen so nicht unbedingt gewöhnt. Und vor allem, das deutsche Fernsehen hat normalerweise immer so einen erhobenen Zeigefinger da, so eine erklärende Funktion. Und dieses Oberlehrerhafte, das fehlt hier komplett. Also man wird relativ schnell reingeschmissen in diese ganze Situation mit Investmentbanking und sonst was. Wenn man sich da ein bisschen auskennt, dann weiß man schon, worum es da geht, aber es ist eigentlich auch völlig gar nicht wichtig, wie irgendwie der Koffer bei Pulp Fiction oder so. Es ist eigentlich völlig egal, worum es geht. Wir wissen, es gibt da irgendeine Deadline und bis dahin müssen bestimmte Sachen erledigt sein. Das wird auch erklärt und erzählt, warum. Aber warum das jetzt so ist und weshalb, das ist eigentlich unwichtig für die Story selbst. Und ich bin extrem begeistert. Ich habe alles geguckt bis zum Ende, bis zum furiosen Ende, muss man fast sagen. Bin sehr, sehr angetan davon. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
Ich fange mal an, weil ich ein wenig überrascht bin. Ich bin bei jedes Mal die gleiche Leier, bei deutschen Serien sowieso ein wenig skeptisch und bei der war ich dann wieder positiv angetan, dass Leipzig zumindest einer der Handlungsschauplätze mit ist, auch wenn das nicht so dieser wesentliche Dreh- und Angelpunkt ist, aber es war irgendwie cool eingebaut. Wie du schon sagtest, die Story an sich ist super packend, super spannend, auch wenn ich noch nicht die ganze Serie durchgeschaut habe, sondern wie gesagt bei der ersten Folge hängen geblieben bin, aber man kann das in der Mediathek ohne Probleme nachholen und werde ich auch noch tun, weil es eben, wie du schon sagtest, so diese Welt der Banker von hinten beleuchtet, wobei ich mich die ganze Zeit gefragt habe, ob die tatsächlich so abgedreht sind, so verrückt sind und ob es tatsächlich so zugeht, ob die von Tuten und Blasen im Prinzip keine Ahnung haben und einfach so ein bisschen Schaumschläger sind und versuchen da in die richtige Richtung zu kommen. Man nimmt es ihnen ab und das ist das Vorteil an dieser Serie, ne? Das Gute daran, man glaubt wirklich, es ist plausibel, was die beiden da machen oder was die Hauptdarstellerin und ihr Chef da machen und auch dann dieses ganze Korrupte drumherum, also du hast es ja schon angesprochen, wie ist die ältere Dame nochmal, also nicht ältere Dame, die ist ja auch nicht so alt, aber Desiree Noschbuch, die da ein wenig auf alt getrimmt ist, die man fast kaum wiedererkennt im ersten Moment, weil sie eine seltsame Frisur hat, aber die dann auch ihre Intrigen irgendwie spinnen und Lektion Nummer 1, traue wahrscheinlich dann niemand in diesem im Bereich, in diesem Business und bis auf, und da wollte ich dich eigentlich fragen, das passt dann ganz gut, die Art und Weise, wie es visuell umgesetzt ist, da hat man aber auch wieder irgendwie, es ist zumindest für mich das Gefühl gehabt, man merkt, dass es eine deutsche Serie ist, liegt vielleicht daran, dass zum Beispiel auch im Verhältnis zur letzten Serie dann, die haben ja auch nicht unheimlich viele Filter da eingebaut, aber irgendwie wirkt das immer ein wenig zu kühl, ganz zu klar, im Sinne von so realistisch, also das, wenn ich jetzt die Kamera quasi auf die Straße halte ungefähr oder eben so in so einem Bankenumfeld, dann wird es ungefähr so aussehen. Glaubst du, dass es da eine bestimmte Technik gibt bei diesen europäischen oder bei deutschen Serien, dass dieses Look and Feel eben immer so ein wenig in die Richtung geht, Erik?
Fand ich jetzt aber gerade nicht eigentlich bei der Serie.
Also ich, es fiel mir wieder so auf. Ich fand es so kühl und so ein bisschen zu...
Ja, kühl ja, weil ich meine, die Bankenwelt, wenn alle Leute so total kühl agieren und sich da nicht von Emotionen versuchen leiden zu lassen und aber du siehst ja dann, da gibt es ja auch sehr persönliche Szenen, die dann teilweise auftauchen. Da ist dann das Licht schon ein bisschen anders und ganz anders dargestellt. Ich fand das hier gerade sehr, sehr amerikanisch. Also wenn das jetzt, ich weiß, die Amerikaner, die hassen Dub-Serien, aber das wäre zum Beispiel was, das könnte locker Netflix auch irgendwie, ja, wenn das auf Englisch im Original gedreht worden wäre, hätte das Netflix machen können. Du hättest eigentlich kaum was gemerkt, dass das aus Deutschland kommt.
Na gut, andere Schauspieler, vielleicht wäre das dann wieder nicht so aufgefallen. Aber ich fand es halt, weil dieses ist auch so einfach voreingenommen. Aber ich fand es gut gemacht. Ann-Marie, wie sieht es bei dir aus? War das eine Serie, die dich abgeholt hat?
Erstmal muss ich sagen, dass ich total geschockt bin, dass unsere Hauptdarstellerin Paula Bär erst 23 Jahre alt ist. Das hat mich jetzt total aus der Bahn geworfen. Kam die für euch so jung rüber?
Nee, die kam auch eher ein bisschen älter vor, 30 plus.
Ann-Marie ist jetzt auch langsam in dem Alter, wo die anderen sehr jung erscheinen.
Sie erschien mir ja gar nicht so jung. Also ich hätte sie auch so um die also mindestens 30 geschätzt, ehrlich gesagt. Das hat mich jetzt ja gerade...
Aber das liegt vielleicht auch daran, weil sie so ein bisschen auf Bieder geschminkt und gemacht worden ist. Weißt du, die ist ja so, die ja, kehrt ja, das klar, Weibliche nicht so nach außen.
Haare, ja. Ja, aber gerade dann, also wäre sie jetzt noch extrovertierter gestylt, dann würde sie ja eigentlich noch älter wirken. Naja.
Aber wer du weiß, überlegst, die soll ja mit dem Studium fertig gewesen sein und gerade im ersten Job gewesen sein.
Achso.
Passt schon.
Ja gut, da, schon hin. Ja, gut das, da war ich nicht so aufmerksam. Da die Details haben wir da. Und so. Ich mochte es, ich habe zwei Folgen gesehen. Ich mochte die Hauptdarstellerin sehr, sehr gern. Die hat mich total mitgenommen. Und genau das, was ich von dieser Vorurteile auch in diese ganze Finanz-Investment-Welt habe, genau das wird ja hier auch wiedergespiegelt. Also diese Freude bei diesem Erdbeben da, ich glaube in der ersten Folge, so super widerlich und ja, die gehen da voll ab, wenn ja die Konsequenz ja quasi ist durch das Erdbeben, dass Leute sterben, sich verletzen, ihr Hab und Gut verlieren, wie auch immer. Dieses Denglisch, was ich ja auch aus meinem Job kenne und hasse dort auch total und diese altglatten Typen, die mega eklig sind und dann natürlich dieser, also ihr ehemaliger Chef, der sie da in diesem einen Telefonat wüst beschimpft, also das, aber echt gut dargestellt. Also man nimmt es den Leuten und das passt dort in das Setting 100 so rein und das wirkt nicht gestellt, sondern ich kaufe denen das wirklich ab. Die erklären auch alles teilweise echt, echt gut, also dass ich das auch verstehe, muss ich sagen, obwohl mir ansonsten das Thema ja total fremd ist, aber mich interessiert es halt eigentlich nicht. Also das war so ein bisschen mein Problem, auch wenn sie es mir gut erklären, was das jetzt bedeutet, wo sie jetzt hier diesen Pitch für Leipzig, was 2025, ist nachvollziehbar alles, aber für mich ist das halt so ein überhaupt nicht greifbares Thema, das hat mir halt so ein bisschen dann doch oder alles für mich ein bisschen langweiliger gemacht, aber sie ist toll, sie spielt toll, ihr Charakter ist toll, also wie man auch sieht dann in der zweiten, wie gesagt, in der zweiten Folge, wie sie irgendwie gerade einen kleinen Infekt, eine kleine Erkältung kriegt und sich da quasi, was halt viele leider machen, da mit irgendwelchen Antibiotika oder Ibuprofen oder was sie sich da reinhaut, um irgendwie klarzukommen. Alles sehr nachvollziehbar. Kennt man ja vielleicht auch aus dem beruflichen Umfeld. Ja, aber da, halt dieses Bankenthema ist für mich halt echt super langweilig, super lame. Ich muss mal gucken, ob ich weiß, weiterschaue. Ich habe auch sehr, sehr viel Gutes drüber gehört. Ist ja jetzt auch schon für eine zweite Staffel verlängert worden. Ja, muss mal gucken. Ist ja in der ZDF-Mediathek auch noch zu finden. Also wer dann jetzt direkt Bock hat, da mal reinzuschauen. Ja, also ich fand es ganz ordentlich. Und wie man ja, also ich finde das ja immer schade, wenn man dann sagt, für eine deutsche Serie ist das gut. Aber ist es tatsächlich. Halt nur das mal.
Wenn es weniger Bank gewesen wäre und mehr so dieses Zwischenmenschliche, wäre es reizvoller gewesen für dich?
Ja, wahrscheinlich. Aber dann ist ja der Aufhänger weg. Also wahrscheinlich, keine Ahnung, wenn es eine Marketingagentur wäre, wäre es für mich greifbarer gewesen. Ich weiß nicht.
Ja, wirklich, dass das Hauptthema eigentlich die Bank ist. Ich meine, daran hängt sich das ja alles auf. Letzten Endes geht es aber doch eher um die Personen und Figuren.
Ich fand auch, dass es eben zumindest der ersten nicht so im Vordergrund stand. Also dass das schon dieses Zwischenmenschliche, auch also diese Welt der Banker schon. Mein persönliches Highlight aus Folge 1 war ja auch, wo der ehemalige, also der Chef von ihr in der Suppenküche steht und quasi dem mit ausschenkt, da quasi ihm erklärt, wie das funktioniert mit diesen ganzen hier Derivaten und den Papieren und sowas und der textet den zu und dann, warum stehst du jetzt hier? Naja, ich habe 50 Gramm Marihuana gehabt und ich sage, guck dir, dafür steht man nicht hier und der wollte das überhaupt nicht wissen alles und dann wird er irgendwie angerufen und dann kriegt man halt so mit, wer der eigentlich ist und was dahin dranhängt und das war auch schon witzig gemacht irgendwie. Also wie du schon sagst, das sind so plausible Arschlöcher manchmal, die Spaß machen, also in dem Fall. Alex, wie sieht's bei dir aus? Bad Banks.
Ja, also ich finde schon, dass das Thema, dass die Serie das Bankenthema schon trägt, ne? Weil ohne das wäre das irgendwie, glaube ich, alles nicht so ganz interessant. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall sehr, sehr gute deutsche Serie. Ich habe auch schon, bin ich denn gerade bei der vierten oder bei der fünften oder sowas schon, also gucke ich auf jeden Fall jetzt auch zeitnah, vielleicht habe ich heute noch eine Folge nach unserer Aufnahme, gucke ich auf jeden Fall auch durch, weil es ist auch sehr, sehr spannend, finde sehr, sehr gute Charaktere. Sehr interessante und gut spielende Hauptdarsteller, auch der Chef dann von dieser Bankerin, finde ich sehr, sehr gut gespielt zum Beispiel. Wo ich dann aber auch noch im Nachhinein sagen muss, oder jetzt so nicht als Negatives, aber als Kritikpunkt, also ich glaube, ich nehme das nicht ab, ich glaube es auch nicht, dass das so so ist, wie es da dargestellt wird, so überspitzt. Also die werden das schon ein bisschen überspitzen. Also gerade in Deutschland, sage ich mal, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass das so extrem ist. Nehme ich den nicht ab. Ich habe jetzt auch keine Erfahrung, ich weiß nicht, wie es ist, aber ich glaube das nicht. Und ich hatte ja auch in unserem Dokument reingeschrieben, dass ich so ganz leichte Parallelen zu Billions sehe und zu dem Film hier, The Wolf of Wall Street, wo die ja auch so überspitzt dann ihre Erfolge feiern und die Investmentbanker sind die geilsten und die größten und die, klar, die machen alle mega Kohle und wahrscheinlich auch mit nicht so tollen Sachen auf der Welt, mit Erdbeben oder mit Krisen und sowas, aber so what, das ist halt einfach so, dass die Welt ist so, da kann man nichts machen. Was wollte ich sagen? Auf jeden Fall, super Story, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich glaube ja, dass er so ein bisschen die Parallelen zieht oder ziehen will zur Deutschen Bank und deren Probleme. Die hatten wir auch in den letzten Monaten und Jahren. Diese Investmentsparte hat die ja auch komplett tot gemacht, oder nicht tot gemacht, aber komplett den Abgrund fast runtergeworfen der Deutschen Bank. Also da sehe ich ganz, ganz starke Parallelen. Das ist ganz witzig gemacht. Auch das Zeichen dieser fiktiven Bank, die da aufgebaut haben, ist ja auch ein bisschen Deutsche Bank.
Siehst ja auch bei den Außenaufnahmen immer den Soll- und Habenturm in Frankfurt.
Ja, also das ist schon gut gemacht und also werden sich schon was bei gedacht haben, die Drehbuchautoren und also das ist schon ganz klasse, dass das so ein bisschen eine Anspielung auf Deutsche Bank hat, sehr, sehr schön. Ja, auf jeden Fall klasse Story, so ein paar Charaktere finde ich so ein bisschen überzeichnet, auch diese Desiree Nosbusch da als Luxemburger Bankchefin da, ich finde die ein bisschen überkandidelt, ein bisschen überzeichnet, aber das stört eigentlich nicht, alles cool und auch so die Story, die dann so ein bisschen, also wenn man dann so vierte Folge überlegt, dann wo dann die unsere Hauptdarstellerin dann so ein bisschen bei ihr so ein bisschen Klick macht, ne, und sie kapiert, was eigentlich mit ihr so gemacht wurde, das finde ich dann ein bisschen too much, aber ist nicht schlimm, wie gesagt, schöne Story, hätte, wie der Erik schon gesagt hat, wenn das irgendwie ein amerikanisches Format gewesen wäre oder auf Englisch gewesen wäre, hätte das wunderbar bei Netflix reingepasst, es hätte auch bestimmt eine gute Zuschauerzahl bekommen. Ich würde es auf jeden Fall zu Ende gucken, sehr gute deutsche Serie mal wieder, das stimmt. Würde mich auch freuen, wenn es da irgendwie weitergeht. Und ja, ich kann, wie gesagt, nur Positives sagen. Wie gesagt, ich sehe es als nicht so realistisch an, das ganze Setting, aber das macht ja kein, ist ja nicht negativ, deswegen. Von daher, also auf jeden Fall Daumen hoch. Und ich weiß gar nicht, du musst dich bestimmt beeilen mit dieser Mediathek, weil in Deutschland ist es immer so blöd, dass die das irgendwie nach 5 oder 6 Wochen rausnehmen müssen. Keine Ahnung,
wie
das
dann weiß ich, muss noch mal reingucken.
ZDF ist. Sondern musst du das Thema runterladen. Da gibt es ja mehr.
Zuerst war es auf Arte und da war es irgendwie einen Monat und jetzt
ist es ZDF, ne, immer noch.
Ja, was ich auch extrem geil finde, sind die ganzen Nebencharaktere, die
wollte ich gerade sagen,
so ein bisschen hinter die Fassade geblickt wird. Also die eine, die dann völlig, die immer allen gefallen will und dann völlig einen Komplex hat da und dann, wo der Typ dann nach dem One-Night-Stand irgendwie Selfies machen will und sowas. Oder der andere, die haben doch alle wirklich massiv einen an der Waffe, aber in ihrem Job funktionieren sie irgendwie. Das ist irgendwie total krass.
Ja. Ich glaube, das ist sowieso ein Vorteil dieser Serie auch wieder. Auch wie gesagt, wenn ich die reine Optik an manchen Stellen nicht mag, also diese reine Umsetzung. Was die Charaktere angeht, die sind halt auch nicht so diese klassischen, sagen wir mal, deutschen, die man auch von überall kennt. Es sind auch ein paar dabei, die man schon mal irgendwo gesehen hat und die man kennen könnte. Aber es sind auch viele neue, junge Schauspieler dabei, die alle sehr, sehr gut spielen und die mir besser gefallen als eben, ich sag jetzt mal, alte Hasen wie Desiree und Nosbusch. Ne? Also gerade dieser, ich hab's mit dem Namen immer nicht so, die Asiatin und ich sag mal, der Inder, die in ihrem Team mit sind, die haben halt irgendwie ihre ganz besonderen Eigenheiten irgendwie und die spielen miteinander im Team wirklich sehr gut rüber.
Ja, aber was auch wieder ein bisschen klischeebehaftet ist, dass der Inder mit der Mathematiker ist, ne, und die Asiatin ist da irgendwie das Superbrain und also, ja, weiß nicht, hätte man auch mal.
Ja, natürlich ist das Stereotyp, so bisschen, aber das haben selbst die Ami-Serien haben auch so eine Sache.
Ja,
das ist ja das Klassische.
Gibt aber auch gute deutsche Mathematiker.
Ja, hätte man sich aber auch sparen können,
aber,
ja, wie Alex.
Anyway, was echt witzig ist, wir haben bei uns in der Firma jemanden, der macht auch so die ganze Auswertung und
auch
ein sowas. Inder. Das ist zufällig auch ein Inder, also vielleicht
haben die
wirklich, also totale Affinitäten, der macht das richtig, richtig gut, also ganze
und Forecasting wenig, ne?
Und so.
Und kostet wenig.
Nee, oh, ja, komm jetzt.
Der lebt
ja
hier. Ist doch so.
Nee,
der aber hier der gute Kommissar Rex ist auch dabei gewesen, ne? Der ist auch alt geworden, der Kommissar Rex. Ne?
Was hat der gemacht? Ist der in der ersten Folge schon dabei?
Wer war da?
Der Tobias Moretti, oder wie heißt der? Ist doch der Kommissar Rex gewesen.
Und wen hat der Südo hier gespielt?
Kirin Südo heißt er in der Serie.
Aber was hat denn der gespielt?
Einer von den Kollegen, oder?
Finanzvorstand der Deutschen Global Invest.
Ja, der Chef von dem...
War es nicht der alte Papa da, der ganz am Anfang mit auftaucht?
Nein.
Kann sagen, der den älteren?
Nein, der ältere, der dann... So, das Ende kann ich jetzt nicht spoilern.
Nee.
Das klingt so wie aus dem Fenster gesprungen. Wenn sie bankrott sind? Naja, das war jetzt nur eine Idee, aber dann wäre ja sehr theatralisch, wenn dann die Firma irgendwie pleite geht und jemand stürzt sich vom Dach.
Andere Frage, warte mal ganz kurz, Erik. Amari, du hast gesagt, da wird es eine zweite Staffel geben, weil das als TV-Miniserie anvisiert war.
Ich habe aber gelesen, wurde für
also,
eine zweite Staffel.
Es gibt länger. 6 Folgen jetzt aktuell, Bad Banks, und dann ist jetzt verlängert, also es gibt jetzt dann Folgen 7 bis 11, steht hier unter IMDb.
Ah, jetzt so einen kleinen Nachschlag sozusagen irgendwann.
Ja, aber ich glaube, das Thema ist ja jetzt erstmal abgeschlossen.
Achso, also gibt das jetzt die Geschichte eigentlich nicht her, weitere Folgen
zu machen? Schon, also es gibt tausende Anknüpfungspunkte, aber ich sag mal so, wie es zu Ende gegangen ist, ist eigentlich eine runde Sache, würde ich sagen. Also du kannst natürlich, findest immer irgendwas.
Ja. Denke auch, da wird man schon eine schöne Story finden.
Ich meine, wenn ich jetzt die Titel kann man schon lesen bei IMDb, da ist die Folge 7 zum Beispiel Alte Schulden, ja, oder Folge 8 Der Mann aus London, die härteste Währung, eine heißt die Höhle des Löwen und die...
Der Mann aus London ist doch auch schon die dritte oder die zweite Folge gewesen.
Ach, tatsächlich, die haben hier einfach Copy and Paste gemacht.
Ach, das ist doch wieder Verarsche, Erik.
Die haben hier
Copy. Du bist doch reingefallen. Glückwunsch.
Deswegen heißt die 11. Folge auch Pilot-Episode.
Ach, Erik, ganz ehrlich.
Da hat hier jemand...
Du willst Serienexperte sein.
Copy and Paste Sauerei.
Na gut, aber Schlussstrich drunter, Bad Banks, Überraschungshit quasi aus deutschem Lande, den man mal anschauen kann, mit einer interessanten Story, Lug, Trug und Messerstecherei im Rücken, also im sprichwörtlichen Sinne, also ich bin da sehr angetan davon. Ein sehr interessantes Format und sowas qualitativ hochwertig ist, kann dann doch hier und da öfter mal kommen. Da müssen die Qualitätsserien nicht unbedingt aus Spanien kommen, da kann man auch vor der eigenen Tür ein paar gute Sachen finden. Gut, dann kommen wir doch mal, um einfach wieder mal den Teich zu wechseln, über den großen Teich zu einer amerikanischen Serie. Und die würde uns das gute Mädchen Anne-Marie mal vorstellen. Worum geht's denn dabei?
gute Mädchen.
Das dachte, gute Mädchen.
Ich bin jetzt schon so alt.
Nein. Ja, nur weil du ein graues Haar gefunden hast, vor Jahren.
Ach Gott, wäre es nur bei einem geblieben, ich sag euch. ja, wir sprechen jetzt über Good Girl. Nicht zu verwechseln mit Good Wife, The Good Doctor, Good Fight, The Good Place, was es nicht alles gibt. Also die letzten Anne-Marie. Jahre. Ja, das sowieso. Also die letzten Jahre wurden wir ja überschüttet. Ich glaube, vor 2 Jahren gab es bei Amazon auch eine Serie Good Girls Revolt. Also irgendwie, das ist gerade mega am Trend, dieses ganze Good. Aber jetzt sind wir bei den Good Girls. Das ist die neue Serie, die neue Dramedy, wie du es ja auch gerade schon gesagt hast, die auf NBC läuft. Unsere Hauptdarstellerin sind Christina Hendrick, die wir aus Mad Men kennen.
Und May ich aus Happy and Leonard als kleine, warte sie, die Psychotante? Ich glaube, das war die Psychotante. Nur am Rande, egal. Eigentlich, ich sagte die Christina Hendricks, die diese etwas kühle rüberkommt.
Ja, ich habe das schon gehört, also, aber du hast das jetzt mit einem Fragezeichen und ich...
Nee, die hat da mitgespielt. Es ging bloß darum, sie hat definitiv mitgespielt, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es die von Hep die Ex-Frau ist oder die ehemalige oder ob es die Psychotante aus der zweiten Staffel gewesen war. Aber egal. Ich habe dich unterbrochen.
Also Christina Hendricks, unsere erste Hauptdarstellerin, das erste Good Girl. Die zweite ist Mae Whitman, ich kenne sie vor allem aus Parenthood, auch einer NBC-Serie. Und Fun Fact, die hat in den 90ern als ganz kleines Kind mal bei Friends in einer Folge mitgespielt. Und unsere dritte Hauptdarstellerin ist Retta, also R-E-T-T-A, das ist ihr Künstlername, genauso wie Beyoncé oder Rihanna. Die kennt man vor allem aus Parks and Recreation, einer sticke Comedian-Frau. Genau, also diese drei Damen sind unsere Hauptdarsteller, die sind Freundinnen, wohnen in einer Vorstadt oder in einer Kleinstadt. Christina Hendricks und Mae Whitman spielen hier Schwestern und warte mal kurz. Sorry, Mae Whitman und Christina Hendricks spielen hier Schwestern. Die haben alle drei Kinder und das ist auch so ein bisschen der Aufhänger. Christina Hendricks ist verheiratet, hat 3 oder 4 Kinder und erfährt im Piloten, dass ihr Mann sie seit einiger Zeit betrügt. Der hat ein Autohaus und noch dazu schon die 1000. Hypothek auf das Autohaus und auf das Haus und auf alles aufgenommen hat und eigentlich einen riesigen Schuldenberg hinter sich herzieht. Oder die sitzen auf einem riesigen Schuldenberg. Mae Whitman ist eine junge Mutter, die sich von dem Vater ihres Kindes getrennt hat. Er geht finanziell nicht so gut. Also sie kommt über die Runden, aber wirklich gut läuft es bei ihr nicht. Und ihr Ex-Mann oder Ex-Freund hat wieder eine neue Frau und denen scheint sehr gut zu gehen. Wir erfahren noch nicht, woher das Geld kommt, also ob er allgemein immer gut betucht war oder ob das eine Frau kommt. Und da ist so ein bisschen die Spannung, dass die Tochter sich ihrer Geschlechtsidentität noch nicht sicher ist und gerade ja probiert, wie ihre Außenwirkung ist. Also unterm Strich, sie ist eigentlich für ihre Außenwelt wurde als Mädchen erzogen, trägt aber kurze Haare und typische Jungklamotten, nenne ich es mal. Und wird entsprechend in der Schule, sie ist 11, glaube ich, in der Schule gehänselt, ihr werden die Hosen runtergezogen und alles. Sehr, sehr schwierig. Und der Vater ist eben der Meinung, man sollte sie natürlich auf eine andere Schule schicken und am besten noch zum Psychiater. Und verkündet Mae Whitman eben, dass er das alleinige Sorgerecht will. Und sie braucht jetzt natürlich Geld, um sich einen guten Anwalt, um eine gute Anwältin zu leisten, um dem Ganzen entgegenzuwirken. Also hier auch Geldprobleme. Und unsere dritte Hauptdarstellerin, Retta, hat 2 Kinder und ihre älteste Tochter hat eine Krankheit, die ich jetzt nicht weiß, aber sie muss auf jeden Fall immer ein Sauerstoffgerät mit sich herumschleppen. Und hier wird das Gesundheitssystem in den USA aufgegriffen. Wir haben nicht viel Geld, also müssen sie zu Ärzten, die, ich weiß nicht, 300 Patienten am Tag behandeln müssen und werden dort eben nicht ernst genommen und können sich kein neues Medikament, was gerade frisch zugelassen ist, das können sie sich eben nicht leisten. Das heißt, auch hier fehlt das Geld. Und die drei sind so ein bisschen verzweifelt. gestellt und eigentlich aus Spaß heraus, Mensch, wir könnten ja einen Supermarkt überfallen, in dem Mae Whitman eben arbeitet. Ja, aus diesem Scherz wird in der ersten Folge direkt ernst, wenn die sagen, ja, was haben wir zu verlieren? Lass uns das doch probieren. Also gehen sie mit Spielzeugpistolen bewaffnet in den Supermarkt. Sie wissen genau, oder eben durch Mae Whitman, wissen genau, wo der Tresor ist und wie viel da zu erwarten ist. Und sie weiß eben, dass der Security-Junge in dem Supermarkt eher darauf bedacht ist, wann er die nächste Pause machen kann und in der Zeitschrift blättern kann, als dass er wirklich ein Hindernis oder eine Gefahr für sie darstellt. Der Überfall verläuft eigentlich auch ohne große Schwierigkeiten und wieder zu Hause angekommen, merken sie aber, dass sie nicht sie haben mit 50.000 gerechnet. Also schon eine einigermaßen große Summe, aber noch okay, aber irgendwie rechnen sie durch und ich muss das Mikrofon jetzt schon ein Stück her. Ich glaube 500.000.
Ja. Halbe Million,
also, genau. Ja, genau. Also auf jeden Fall ein Riesenschotter voll Geld. Und da sind sie natürlich erstmal geschockt.
Ganz
und
denken so, voll.
Ja. Und denken natürlich, ach, naja, eigentlich ist das doof, weil das ja jetzt so viel Kohle ist und das fehlt natürlich dann den Leuten, der Umsatz. Aber naja, ist auch geil, jetzt so viel Kohle zu haben und fang schon so ein bisschen an, das Geld auszugeben. Aber jetzt muss ja noch irgendein Kniff kommen. Das Geld war eigentlich für eine böse Bande, ich weiß gerade gar nicht.
Die quasi Mafia.
Ja, also so ein paar böse, schwere Jungs. Und die kriegen das natürlich raus, dass die drei Mädels die Kohle geklaut haben und wollen jetzt, und eben weil die Mädels schon einiges ausgegeben haben, wollen die natürlich die kompletten 500.000.
Was heißt einiges ausgeben? Die eine hat sich gleich einen Porsche geholt. Die wollten ja erstmal alles ganz low profile, erstmal, damit es keiner rauskriegt.
Ja, haben sich versprochen, nee, wir machen jetzt nichts Großes und nur das Nötigste und wir wollen jetzt nicht übertreiben. Ja, und dann kommt so ein Porsche vorgefahren.
iPhone,
und
iPad.
Fürs Kind noch einen neuen Computer und alles geholt, genau. Und aber Rio, unser Anführer der bösen Bande, will jetzt natürlich seine Kohle zurück. Und so geraten quasi, und das kann ich ja vielleicht schon mal so ein bisschen als Ausblick, so geraten sie immer wieder in Situationen, in denen sie es hinkriegen müssen, ihm das Geld zurückzuzahlen. Und es gibt dann eine Methode, also sie arbeiten dann quasi so ein bisschen für ihn. Es geht dann darum, dann doch noch ein bisschen Kohle zu machen. Er mit seiner Bösewicht-Methode, ohne jetzt Spoilern, da arbeiten die so ein bisschen mit, aber es bleibt natürlich trotzdem gefährlich. Und so geht's eigentlich. Ich habe jetzt 7 Folgen gesehen, für mich ist super unterhaltsam. Bisher kriegen sie es immerhin, diesen Aspekt des Verbrechens, was sie ja jede Folge begehen, anders zu gestalten, einigermaßen interessant zu gestalten. Das einzige Problem bei der Serie ist, sie kriegen es nicht so richtig hin, zu sagen, sind wir jetzt mehr Drama oder mehr Comedy? Also, weil es ist schon sehr gewalttätig teilweise. Also, wir haben dann auch, ich glaube, das direkt in der ersten Folge, dass sie von einem Supermarktmitarbeiter enttarnt werden. Also, er erkennt quasi Mae Whitman.
Arschgeweih.
Genau. Und er konfrontiert sie damit und das ist halt so ein totaler Loser, wie man sich vorstellt. Also, ein 40-jähriger Typ, der nicht bei seiner Mutter wohnt, aber ich glaube, dass er seine Oma und seine Kinder ist, der ja erzählt, dass seine Verlobte Jessica Alba ist und dass er total erfolgreich ist, was aber überhaupt nicht der Fall ist. Und dann, ja, was eigentlich total lustig ist oder halt ein guter Gag in der Serie, aber dann konfrontiert er sie eben, dass er weiß, dass sie im Supermarkt überfallen hat und fängt an, sie sexuell zu bedrängen, was nicht nur einmal irgendwie ekliges Angetatsche ist und dann knallt sie ihm eine und dann ist wieder gut. Nein, also ist wirklich es fehlt nur der letzte Schritt zur Vergewaltigung, was wieder total intensives Drama ist und dann kommt wieder so eine halb lustige Szene. Also das haben sie nicht so richtig raus. In den Folgen danach wird besser, aber also das Gleichgewicht kriegen sie nicht so richtig hin. Das schwankt immer von dem einen zum anderen, aber es ist nie wirklich richtig böse und nie wirklich richtig komisch, aber für mich ist die Serie total unterhaltsam, einfach weil es die drei Hauptdarstellerinnen gibt. Die spielen super zusammen. Du nimmst denn das total ab, dass sie eben diese Mütter sind, die verzweifelt sind, die ihre Familie irgendwie durchbringen müssen, dass sie alle einigermaßen diese Gründe haben, warum sie so handeln. Die streiten sich, die lieben sich, die lachen miteinander. Denen wird auch gefühlt alle 10 Minuten eine Waffe vors Gesicht gehalten. Der wichtigste Punkt, nicht der wichtigste Punkt, aber total wichtiger Punkt für mich dann doch, ist Christina Hendrick, eine Hauptdarstellerin. Die hat eine super Chemie mit dem Bösewicht, mit Rio. Und ich glaube, alle Zuschauer warten darauf, dass die beiden endlich im Bett landen. Das ist so sexuell zwischen den beiden, aber eigentlich ist er ja der Böse. Aber sie haut eben immer weiter auf und ist nicht mehr diese Mutter von den vier Kindern mit diesem Treffen von Ehemann, sondern sie wird eben eine selbstständige Persönlichkeit, die dann wirklich die Verbrechen bewusst durchführt, weil sie ihr Spaß macht. Sie lässt sich da von niemandem reindrängen, sondern sie macht das gerne. Das ist halt für mich sehr unterhaltsam, diese ganzen Entwicklungen. Und es ist halt mega heiß zusammen und ich will die jetzt endlich zusammen in der Kiste sehen.
Das wird dann wahrscheinlich nie passieren, weil das berühmte Strickmuster bei generell solchen Serien oder bei Serien allgemein ist, dass man das halt so in der Schwebe lässt und nie auflöst.
Nee, also ich glaube schon, also die Serie ist ja auch nicht so quotenmäßig so erfolgreich. Ich bin noch nicht sicher, ob wir eine zweite Staffel kriegen. Aber ich kann ja, also der betrügende Ehemann von ihr schafft es mit einer großen Lüge, dass sie ihn zu Hause, ja, also weiterhin im Haus duldet und weiterhin den Kontakt mit den Kindern und dass sie Mitleid mit ihm hat, mit einer großen Lüge. Und ich denke, das fliegt dann im Finale auf und dann kann sie sich endlich Rio hingeben und haben heißen Sex in der Küche oder so. Ich werde berichten.
Ganz raffinierten Orten in der Küche.
Ja, aber für mich unterm Strich eine wirklich unterhaltsame Serie, die Spaß macht, die tolle Charaktere hat, die nachvollziehbare Gründe hat in den meisten Fällen, die auch mit Retta, unserer dritten Hauptdarstellerin, eine gut funktionierende Ehe hat, was ja auch selten ist. Und gute Kinderdarsteller. Ich mag vor allem eben diese Truppe von May Whitman, diese ihre Sexualität nicht gewusst ist und da eben so probiert, wie sie es eben möchte, ist sehr, sehr selbstbewusst und von mir unbedingt eine Empfehlung, locker leichte Remedy eben. Das ist der einzige Kritik, den ich nicht richtig zu erhalten in der Darstellung. Und ihr so?
Ich kann ja mal sagen, dass ich da ein wenig skeptisch am Anfang war. Ich dachte erst wieder so eine nur Richtung Drama-Serie und war dann positiv angetan. Wobei ich deine Kritik verstehe, dass man sich nicht richtig sicher ist, ist es mehr Drama, ist es mehr Comedy? Für eine reine Comedy ist es schon fast wieder zu lang. Aber die Mischung macht es selbst für mich wirklich als, sagen wir so, der vielleicht so nicht ganz so dieses Drama-Metier inhaliert schaut, dann doch wieder als sehr lukrative, ansprechende Serie. Und dass hier und da ein paar Leute auftauchen, die man mal mehr mag, mal weniger mag. Gerade von Rita, der Ehemann, der, wie heißt der im richtigen Leben? Stan Hill, der auch bei Mike und Molly den Carl gespielt hat. Sehr schön, ihn wieder mal zu sehen. Wen ich nicht so mochte, war dieser Ehemann von der Christina Hendricks, war doch der Besitzer des Autohauses, oder?
Ja, genau, den kennt man auch, Matthew Lillard.
Der ja bei irgendwelchen Teenie-Film mitgespielt hat, macht so ein bisschen unsympathisch, aber der passt auch in der Rolle.
Bei Scream hat er einen von den beiden Bösen gespielt, im ersten Scream. Und bei Scooby-Doo.
Ja, Scooby-Doo, genau.
Der ist halt, der spielt halt perfekt diesen
Idioten. Ja, die Rolle passt, ja.
Super. Idiot-Arschloch ist halt perfekt. Und, vielleicht noch ganz kurz, der Ex-Mann von May Whitman wird ja gespielt von Zach Guilford und da ist jetzt ganz cool in Parenthood, wo ja May Whitman eine der Hauptrollen hatte, hat er auch schon ihren Freund bzw. Ex-Freund gespielt und ist irgendwie cool, dass wir es so rübergezogen haben als, weiß nicht.
So oder so, eine Serie, die mich überrascht hat, die mir Spaß gemacht hat, auch gerade dieser, sagen wir mal so, dezenten Idiotie des ersten Überfalls, also erstens, was sie alles gekauft haben, sich davon, beziehungsweise die einen auch so herzerweichend, so ein bisschen, ja, ich muss halt das Kind betreuen, alles nachvollziehbar, zum ersten Mal bei einem Arzt, der sie auch versteht und zuhört oder eine Ärztin, die andere kauft sich gleich irgend so ein, was war's, Porsche und ein neues iPhone und dies und jenes irgendwie, also gibt das Geld mit vollen Händen aus, nur um dann quasi doch irgendwie erwischt zu werden und auch diese Stereotypen-Gangster auf der anderen Seite, die haben schon Spaß gemacht. Das ist eine Serie, die sich nicht so richtig in irgendeine Schublade stecken lässt und trotzdem an allen Seiten irgendwie nicht aneckt, aber Spaß macht und irgendwie einen bei Stange hält. Und ich werde definitiv weitergucken. Amari, weißt du, ob es dann diese 10 Episoden, die momentan angegeben sind, ist das so eine Mid-Season-Serie, so eine Miniserie bloß? Oder soll
naja, ist ja manchmal so, die essen früher starten, dass sie nur 10, 12 Episoden haben. Wenn die dann verlängert werden, irgendwann im Herbst wiederkommen und dann wahrscheinlich, ist ja eine NBC-Serie, ist ja jetzt kein Showtime oder ja. HBO. Und dann werden die wahrscheinlich mit 18 oder dann 24, 20 Folgen. Aber mal gucken, es verlängert wird.
Erik, wie sah es bei dir aus? Hat es dir gefallen?
Ja, die Serie zählt auf jeden Fall zu einer der größten Überraschungen. Also ich dachte erst, um Gottes Willen, was erwartet mich da hier mit diesen Hausfrauen und dem ganzen Drama da? Und als sie dann aber diesen ersten Raub macht, dachte ich, okay, das ist jetzt mal ganz nett, dass die dann noch so reingezogen werden in diese ganze, ja, in diese ganze kriminellen Machenschaften da und dann irgendwie von Geiselnahme über irgendwelche ja, irgendwelche Schmuggeleien über die Grenze von irgendwas, wo die kommen halt einfach da nicht raus aus der Nummer und versuchen halt immer wieder einen Weg zu finden und dann halt immer wieder so absurde Aktionen. Ich fand das sehr, sehr lustig dann, aber ich dachte erst so die erste Zeit, um Gottes Himmels Willen, was ist denn das, ey? Aber dann, wo sich so langsam andeutet, in welche Richtung es geht, dann fand ich es ziemlich gut.
Also, Daumen hoch für Good Girls. Wer da einen Bogen drum gemacht hat, der soll mal reinschauen, denn wenn zwei Kerle sagen, dass das doch interessant und spaßig und irgendwie unterhaltsam ist, dann ist das sicherlich auch was für den geneigten.
Eure Meinung kann man trauen, meiner nicht.
Ja. Naja, nein, wir sind da ja, ist ja in gewisser Weise Stereotyp schon. Also wenn ich sage, ich hätte das vielleicht ohne dich jetzt nicht geschaut, aber ich gebe dir recht, dass das eine gute Serie ist, ist das doch gut für dich oder nicht? Dass
ja, den letzten Satz hast du gerade aber nicht gesagt.
Der war da impliziert mit dabei, denn du hast ja, also sag mal, deine Hörer, die nur auf dich hören, die sind eh dabei, aber die sagen, oh, Anne-Marie und eine Mädchenserie und gut, bitte hier einfügen, was es gerade ist. Und wenn dann aber so gestandene Kerle wie ich und Erik und ich, die sonst nur ganz andere Sachen gucken hier, wie Paw Patrol und sowas, dann passt das schon wieder. Nee, aber wie gesagt, wirklich sehr, sehr, kein Scheiß, war sehr gut angetan, der ganze Cast sehr, sehr sympathisch, sehr ansprechend und mit Höhen und Tiefen, aber gewollten Höhen und Tiefen. Insofern passt das schon. Gut, das soll es gewesen sein zu Good Girls. Kommen wir doch mal direkt zur nächsten Serie und die wird, ich weiß gar nicht, die für Netflix exklusiv produziert worden war oder ob es momentan nur bei Netflix läuft. Zumindest ist es eine britische Serie. Collateral, eine Miniserie mit 4 Folgen. Ne, ich glaube, die waren nicht exklusiv für Netflix. Ah, ich weiß.
Ne, ich habe sie mal gelesen. Es ist erstmal auf BBC 2 ausgestrahlt worden in England.
Okay. Und Netflix hat sich die Rechte dann gesichert und Alex hat es schon einmal komplett durchgeschaut. Hat eine Achillesferse geht auch eine Stunde, ne?
5 Folgen durchgeschaut.
Nee, 4. Aber
4 Folgen, richtig.
4 hin, 5 in Sinn. Reingeschaut. Worum geht's auf bei Collateral? Fall,
ja, habe ich die Miniserie. Ich bin auch ein großer Fan von Miniserien. Muss man nicht so viel gucken und man ist schnell durch. Auf jeden Fall. Worum geht's? Aufgrund der 4 Folgen geht's direkt Knallerfall los. Man landet in so einer Pizzabude in London mit ganz billiges Ding. Pizza werden ausgefahren von so Tagelöhnern, aber halt so, ne, so Jungs, die schnell Geld brauchen auf ihren Mob. Man ist direkt drin in so einer Bestellung von so einer Pizza und die Chef oder die Pizzabäckerin sagt, ja, sind zwei Jungs an der Theke, die ausfahren wollen und sich das Geld holen wollen und sie sagt halt, nee, zu dem einen, nee, du fährst nicht und der Kollege so und so fährt die Pizza aus, ne? Und dann nimmt er die Pizza, fährt halt zu der Kundin, ganz crazy Situation, bringt die Pizza halt an die Tür und die Kundin guckt halt so rein und ist total enttäuscht, weil sie irgendwas was anderes erwartet hat, knallt die Pizza so in die Ecke und gibt dem Pizzaboy halt nur so ein geringes Trinkgeld und ja, er zieht so von dannen, geht so aus dem Haus raus, wo die Pizza abgeliefert hat und wird auf offener Straße mit 2, 3 Schüssen niedergestreckt von dem Killer, liegt auf der Straße und das ist halt so der Anfang oder der Eingang zu der Serie. Also es geht eigentlich ganz klar um einen Mordfall in London. Was aber viel größere Kreise dann hinten im Hinterfeld oder in der größten Serie dann halt zieht. Auf jeden Fall haben wir halt diesen Mordfall, der Killer entkommt oder kann entkommen. Wir kriegen dann noch mit, dass der Killer sehr, sehr professionell ist, hat sich halt komplett in einen Schutzanzug eingepackt, sodass ja auch keine Beweise am Tatort liegen bleiben oder übrig bleiben. Dann unsere Hauptdarstellerin ist eigentlich die ermittelnde Kommissarin, die Polizistin, die ja auch so ein Quereinsteiger ist, wie man dann so ein bisschen raushört ins Polizeiwesen, war irgendwie früher so ein Profisportler, ist dann irgendwie verletzt worden oder hat sich verletzt und ist dann halt Polizistin geworden, wo sie halt auch von verschiedenen anderen Kollegen so ein bisschen belächelt wird, aber halt nicht so halt voll ernst genommen wird. Und das ist so ihr erster großer Fall, den sie übernimmt und ermitteln will und gibt da halt auch Vollgas und will halt auch das natürlich lösen und will halt da sehr, sehr ja, detailliert halt arbeiten, was man halt ihr auch anmerkt und was sie dann auch schlussendlich dann zum Erfolg bringt. Im Endeffekt, wie schon gesagt, zieht der Fall dann viel größere Kreise, als man eigentlich denkt. Das ist kein klassischer Mord, sondern eher ein Mord so aus Vergelt oder aus nicht aus Vergeltung, sondern aus Sicherheitsmord, weil der Getötete ein Flüchtling ist, irakischer Flüchtling, der halt klassisch, wie es halt momentan auch so ist, also was auch ein bisschen, ja, oder was nicht ein bisschen, was einfach realistisch ist, über Schlepper, über eine Schlepperbande halt nach Europa gekommen ist und ja, einfach da auf dem Trip, den er gemacht hat, was rausgefunden hat, was sehr, sehr gefährlich für ihn und für seine Familie war und dadurch oder deswegen musste er halt sterben. Ich will nicht zu viel verraten, das wird dann auch sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall hat er was rausgefunden, was die Schlepperbande, sag ich mal, gefährden könnte oder kann und dadurch musste er halt sterben. Was das war und wie es dann, sag ich mal, oder wie es zur Auflösung kommt, will ich vorweggreifen, weil das Spannende der Serie ist. Im Endeffekt sind die ganzen Personen, die da spielen, also auch die Frau, die die Pizza bestellt hat, ist halt eine Ex-Frau von einem Abgeordneten vom englischen Parlament, sag ich mal. Ja, genau. Was halt auch zu Verstrickungen führt, dass die Ex-Frau halt von dem Abgeordneten in einem Mordfall verwickelt ist. Es geht dann auch noch um Drogen und dann geht es auch noch darum, dass da ist auch noch eine Zeugin auf der Straße gewesen, die den Mord gesehen hat. Die ist halt auch verstrickt in die Beziehungen von dem Abgeordneten. Also es ist ein riesen Kreis, die alle so ein bisschen miteinander verstrickt sind. Dann ist da noch eine Pastorin, die halt mit der Zeugin zusammenlebt, das aber auch irgendwie nicht darf und das unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit macht und hin und her. Da darf die Zeugin auch nicht zur Polizei gehen und sagen, was sie gesehen hat, weil sie auch irgendwie illegal in England ist. Also alles sehr, sehr verstrickt, verworren. Und die Polizistin, wie gesagt, schafft es aber mit einer guten Ermittlungsarbeit den ganzen Fall und den ganzen Knoten, sag ich mal, zu lösen und die ganzen Zusammenhänge heraus zu ermitteln mit einer schönen, klassischen, sag ich mal, Polizeiarbeit, was sehr, sehr schön und sehr, sehr spannend anzusehen ist. Also die Hauptdarstellerin, die Kommissarin ist sehr gut besetzt, sag ich mal, sehr, wie sagt man denn, sehr nicht charmant, sondern sehr sympathisch, genau das Wort, das mir gefällt, sympathisch.
Einnehmend.
Einnehmend, sehr ruhig, ist sehr auf die Fakten bezogen und das hat mir sehr gut gefallen. Also sie hat ein sehr, sehr angenehmes Wesen. Sie hat so einen Kollegen oder ihr Kollege, sag ich mal, der so ein bisschen hektischer ist, so ein bisschen nervöser ist, so ein bisschen draufgängerisch ist und die rasseln dann auch noch aneinander und arbeiten eher, ja nicht gegeneinander, aber auch nicht wirklich miteinander, von daher gibt es da auch noch Probleme. Dann schaltet sich auch noch das MI6 ein, dass so ein bisschen dann über der Polizeiabteilung steht und natürlich ganz andere Fähigkeiten oder Möglichkeiten hat als die Polizei in England und sie dann auch noch damit verstrickt sind und ein Agenten in dieser Schleuserbande hat. Also kommt, wie man schon hört, alles sehr, sehr komplex, sehr, sehr viele Verstrickungen, Handlungsstränge. Ich sag mal, die ersten zwei Folgen, da ist man wirklich so ein bisschen lost und alleingelassen in der Story und weiß gar nicht genau, wo es eigentlich hingehen soll. Und so ab der dritten Folge wird der Nebel so ein bisschen klarer und man erkennt dann so die Zusammenhänge, was sehr, sehr gut gemacht ist und sehr, sehr spannend ist. Also das haben wir auch an zwei, drei Abenden weggeguckt, weil es einfach wirklich spannend ist und man wissen will, wie die ganze Nummer zu Ende geht. Man erfährt dann auch ein bisschen noch mehr über den Killer an sich, will da auch nicht zu viel verraten, was dahinter steckt. Aber alles sehr, sehr komplex, aber gut verständlich und gut am Ende auch aufgelöst. Von daher, sage ich mal, hätte auch sehr, sehr guten Film zum Beispiel sein können, also einfach von der Länge her, vom Stoff her. Sehr, sehr guter Kriminalfall, hätte ein guter Thriller sein können. Von mir ganz klar Daumen hoch. Wäre auch nicht abgeneigt, wenn die Kommissarin an sich dann nochmal einen Fall bekommt oder nochmal ermitteln darf, weil das ist so, was mir auch sehr gut gefällt, was so ein bisschen in die Richtung so schwedische, norwegische Krimis geht. Eher ruhig, aber sehr, sehr detailliert. Von daher auf jeden Fall Daumen hoch von mir und kann man nur empfehlen, wer so Krimis und Thriller gerne guckt.
Ging mir ähnlich, war ein wenig skeptisch rangegangen, weil ich sonst so Krimis, sagen wir so, in dieser Art und Weise eigentlich... sagen wir, es kommt doch an, es muss halt irgendwie passen. Schön war, wie du schon gesagt hast, das ist eine Miniserie, vier Folgen und damit ist das halt erstmal abgeschlossen. Was hier der Punkt ist, wo ich gesagt habe, das hat mir wirklich ausgesprochen gut gefallen, waren eben die Charaktere, wie das entwickelt worden ist. Die Ermittlerin, diese Carrie Mulligan, also die Schauspielerin, die ist so eher so ein bisschen Mauerblümchen, entfaltet sich ganz langsam, ist relativ ruhig mit den Verdächtigen, die da so umhergehen, ist aber auf der anderen Seite auch wieder relativ resolut, als es darum geht, diesen Pizzaladen da erstmal dicht zu machen, weil es der Pizzaladen einfach weiterlief, obwohl der eine Fahrer ermordet worden ist und so. Was ein wenig verwirrend ist, aber du hast gerade gesagt, in der zweiten wird es dann schon klarer, die Beteiligung der einzelnen Figuren, also werden relativ viele Figuren ganz am Anfang so ins Spiel gebracht, sei es nun direkt involviert in diesen Mord in gewisser Weise, beziehungsweise in einem weiteren Umfeld. Und eben dieses verbindende Element ist zum Teil eben dann dieser Ministerpräsident, also dieser Ministerpräsident, wie heißt denn das bei den Briten?
Premierminister,
so, genau. Ministerpräsident, naja, so ähnlich.
Bundeskanzler.
Ja, genau, der Bundeskanzler. Bundeskanzler, die Bühne von England. Nee, und das ist halt so die Sache, wo man merkt, irgendwie hängt alles mit ein bisschen miteinander zusammen. Es ist relativ ruhig erzählt. Da ist jetzt nichts Reißerisches, nicht voller Action, sondern da geht es halt wirklich so um die Charaktere, die sich so langsam entfalten und die dann eben zum Tragen kommen. Und deswegen müssen halt die Schauspieler funktionieren. Und die funktionieren in meinem Fall auch so nicht Gegenspieler, aber der Carrie Mulligan, also der Kip Gillespie, zur Seite gestellt worden ist. Die harmonieren ganz gut und auch das ganze Umfeld da hinten drum dran, das ist einfach irgendwie schön gemacht und man weiß halt am Anfang auch nicht so richtig, in welche Richtung das grundsätzlich geht. Also da ist ja alles möglich, einfach so von Gewaltverbrechen, wahlloses Verbrechen oder halt irgendwelche religiösen Hintergründe oder sonst irgendwie Ehrenmord oder weißer Teufel was. Und das macht in meinen Augen die Sache halt so spannend und wie gesagt, ich werde es auf alle Fälle noch zu Ende gucken. Alle vier Folgen, wir hatten es schon gesagt, sind bei Netflix verfügbar, kann man da mal eben locker weggucken. Jetzt stellt sich die Frage, Erik, warum hat es dich nicht so gereizt?
Naja, ich bin ja eh nicht so für die skandinavischen Thriller, mit dem es Alex gerade verglichen hatte, denn das wirkt schon sehr ähnlich. So ist alles so ruhig erzählt und ja, mit irgendwelchen Pizzaboten ermordet. Das hat sich bei mir in der ersten Folge noch nicht so richtig, das hat mich noch nicht irgendwie gecatcht, dass ich gedacht hätte, oh, das interessiert mich jetzt oder so. Ich habe nichtsdestotrotz noch auf dem iPad als Download drauf hier von Netflix und werde das vielleicht noch weiter gucken, weil diese ganzen Sachen, was da Alex jetzt noch erzählt hat, die haben jetzt doch ein bisschen Lust noch drauf gemacht, also von wegen größere Intrigen und da steckt mehr dahinter und sonst was alles. Ja, also ich glaube, ich werde da doch nochmal einen Blick riskieren. Da. Das hat sich bei mir nach dem Sehen der Pilot-Episode alles noch nicht so dargestellt.
Ich glaube, es gibt so manche Szenen, da muss man sich auch gefühlt für mich, also ja, mir geht das mal so lange. Persönlich, ein bisschen Zeit, ja, okay. Das ging eine Stunde
ja,
oder so.
Ja, man kann doch nicht hier, es muss doch dann irgendwie, irgendwann muss es doch mal funktionieren.
Ja, aber die Frage ist halt, schaue ich jetzt vier Folgen, die eine Stunde gehen oder sechs, die nur eine halbe gehen oder acht, die nur eine halbe gehen? Das ist halt die Frage und insofern finde ich es halt ganz angenehm, dass du halt, kannst kannst ja auch zwei Teile aufteilen, da guckst du halt eine halbe Stunde. Aber ja, dann ist dann andere stimmt Sachen, der Flow
da,
nicht so
da habe ich keine Zeit. Wenn es mir nicht gefällt, da gucke ich nicht weiter.
Das stimmt.
Grade, es gibt so viele gute Sachen auch. Und da muss ich mich nicht mit was aufhalten, wo ich denke, oh, das hat mich jetzt nicht so richtig erwischt.
Ja, stimmt. Aber man kann es empfehlen. Es ist
aber
sehr
ich habe es noch. Wie gesagt, wenn ich mal wieder reisen bin, dann kann ich das mal offline gucken.
Zu Ende. Gut.
Ich glaube, dafür ist das ideal. Da muss man nicht ganz so gespannt dran sein. Das schaut so ein bisschen.
Das stimmt. Da kann
vielleicht
auch.
Vielleicht wird es noch, wie es der Alex beschrieben hat. Das, darauf hoffe ich dann.
Oh, ja. Man kann dem Alex ja vertrauen.
Absolut.
Meistens. 80%
gut, dann soll es das auch gewesen sein. Ich gucke, wer guckt es? Erik, guckst du es eigentlich? Lost in Space habe ich gerade angefangen zu schauen. Das ist ja auch so ein Remake aus den, weiß der Teufel was, mit Familie Robinson. Also Lost in Space gab es da auch schon mal so ähnlich. Familie Robinson gab es in verschiedenen Iterationen. Ja, gab es da mal einen Film. Und jetzt gibt es da eben dieses Remake als Serie bei Netflix. Wobei ich,
ich
bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das eher so Kinderfilm ist oder nicht. Aber also Kinderserie ist. Aber es ist, macht zwei Folgen gesehen. Macht schon irgendwie Lust auf mehr.
Gibt es große Werbung an den Busblocker? Bushaltestellen jetzt für Lost.
Wir haben noch nicht mal einen Bus hier auf dem Dorf. Da kam es
ja,
dann.
Bus gibt es schon.
Alles ohne Werbung.
Ihr habt ja auch kein Internet.
Naja, noch habe ich Internet, aber bald nicht mehr. Mal sehen. Hat ja, darf ich noch mal erwähnen?
Die Werbung nicht gesehen. Bei unseren Straßenbahnhaltestellen gibt es da nicht die Werbung.
Gut.
Mach mal ein Bild für euch.
Ja, mach mal ein Bild. Genau, schick's mal. Dann soll es das wirklich gewesen sein in diesem Sinne. Kurz und schmerzlos. Falls nicht Ann-Marie noch irgendwas Anmerkungen hat oder irgendeine Serie, die ja auf den Nägeln brennt oder unter den Nägeln, dann immer raus damit.
Nein, ich bin gespannt. Jetzt am Freitag wahrscheinlich, wenn der Podcast erscheint, am 20. läuft die letzte Folge von Scandal. Die enden jetzt die Serie so rum. Und es ist ja ganz herrlich abgeworfen. Also die ersten zwei Staffeln waren echt gut. Dann wurde es schon ein bisschen albern und die Charaktere überzeichnet, aber irgendwie hat es mich ja immer noch unterhalten, dann wurde es echt bescheuert. Ja, und jetzt ist so ein Mix für mich. Also Hate-Watching, aber viele Figuren mag ich noch gerne. Deshalb unterhält es mich sehr gut. Und ja, es geht jetzt zu Ende. Und alles in allem echt eine gute, unterhaltsame Serie. Gerne.
Eine kleine Anmerkung habe ich auch noch. Es gibt ja einen Schauspieler, der hat in zwei sehr bekannten Serien mitgespielt. Und der ist gerade auf Tour in Deutschland. Da geht meine Frau jetzt am Wochenende hin.
David Hessel.
David Hasselhoff.
Ja, genau.
Der hat ja bei Knight Rider und Baywatch zum Beispiel mitgespielt. Und ja, der ist auf Tour, der hat schon einen Tourstart gehabt. Wer dem Elton von hier, Stefan Raab, wer dem auf Instagram folgt, der hat da ganz viel gepostet, weil die waren irgendwie zuerst in Hamburg oder Bremen oder wo der war. Das muss wohl sehr, sehr lustig sein. Er nimmt sich auch selber nicht ernst. Und ja, meine Frau geht jetzt am Wochenende in Jena ins Konzert und ich werde dann berichten in der nächsten Sendung.
Das finde ich sowieso spannend. Das ist auch ein Typ, auch wenn wir jetzt gerade Schluss gemacht haben, aber der, also David Hasselhoff, ich glaube, der ist ein größerer Star in Deutschland als im eigenen Lande und der lebt davon. Ne?
Das machen sich meine amerikanischen Kollegen auch immer sehr lustig drüber.
Aber kennen tun sie ihn schon noch, oder?
Ja, aber die machen sich eher über ihn und über die Deutschen lustig, dass wir ihn cool finden.
Ja. Aber weißt du, also du kannst dir mal fragen, oder hast du dir mal gefragt, ob Knight Rider und so auch so ein Erfolg war bei denen?
Also ich glaube, der ist halt nie so, also diese vor allem wegen der Musik ist er ja hier in Deutschland so. Da ist der in den USA keinen Fuß auf die Erde gekriegt mit der Musik. Also von Serien her kennen die den schon und wissen auch alle, dass es ein bisschen cheesy ist, so Baywatch und Knight Rider und so. Aber der Musik, dass der hier in Deutschland so erfolgreich war.
Kann keiner behaupten.
Die Mauer niedergesungen hat.
Mit Engels Stimme.
Mit seiner blinkenden Jacke da auf der Mauer. Wer erinnert sich nicht?
Gut, dann soll es das aber jetzt gewesen sein. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, könnte Unterbrechung geben oder auch nicht. Mal schauen, werden wir sehen. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
www.fortsetzungfolgt.net